Also zum Beispiel habe ich einer meiner lieben Kunden, die sind super, nur noch autonome Teams, super selbstorganisiert, alles sehr modern. Du kannst in alle, was weiß ich, wie viel die haben, über 50 autonome Teams, du kannst, glaube ich, in wirklich jedes dieser Teams gehen und du wirst feststellen, wenn du mit ihnen arbeitest, dass die niemals sowas wie eine Auseinandersetzung haben. Die streiten nicht. Harmonie ist, das ist die oberste goldene Regel. Und das ist halt eine, das ist ein Teil der Kultur, also keine Auseinandersetzung. Wir müssen alles im Konsens und wir müssen immer in der Harmonie bleiben.
Ist das günstig?
Das ist total dysfunktional.
Liebe Stephanie, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Veranstaltung, Transformationskonferenz im Sommer. Und du bist so Keynote-Speakerin und hast einen super spannenden Titel angekündigt, Follow the White Rabbit. Das würde man jetzt bei einer Transformation nicht unbedingt erwarten. Was bezweckst du mit so einem spannenden Titel?
Das ist lustig, dass du es so benennst. Ich persönlich würde genau das bei einer Transformation erwarten. Weil das, was ich damit meine, ist natürlich schon, dass wir gerne erstmal zusammen ins Kaninchenloch runtersteigen und gucken, welche Perspektiven, welche Sichtweisen, welche Andersartigkeiten wir da eigentlich finden können, die für uns nützlich sind. Also der Punkt ist, auf den ich auch immer wieder hinauskomme, ist, dass wir anfangen dürfen, mehr über unser Denken nachzudenken und zu gucken, ob die Modelle, das, was wir so glauben, eigentlich passend ist für das, was wir wollen.
Das ist ja herausfordernd, übers Denken nachzudenken. Da hat man einen Teil der Schizophrenie mit dabei, wenn wir beginnen, uns zu teilen und über unser Denken zu beobachten. In der Zen-Philosophie ist das ja eine explizite Aufforderung, über sich selbst nachzudenken, über die Denkprozesse. Wie macht man das in einer Organisation oder in einer Transformation?
Ich glaube überhaupt nicht anders. Also es fängt damit an, dass wir einfach trainieren zu reflektieren, also unser eigenes Tun, unser eigenes Denken zu beobachten. Und ich finde, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Wenn man das ein bisschen praktiziert und trainiert, dann schaffen wir alle das, uns im Gespräch zum Beispiel jetzt beim Denken zu beobachten und auch zu gucken, was für eine Gefühlslage springt mich eigentlich gerade an, was für Gedanken, was für, keine Ahnung, Widerstände, was für, warum reagiere ich so heftig auf diese Frage, passiert eigentlich gerade in mir, um dann auch anders darauf reagieren zu können, als es einfach laufen zu lassen. Und ich glaube oder ich bin zutiefst davon überzeugt, das braucht nicht mehr als Praxis. Und wir werden halt eben üblicherweise nicht eingeladen dazu. Also weder in unseren Bildungssystemen noch in unseren Organisationen schaffen wir Räume, in denen wir sagen, komm, wir gehen mal gemeinsam reflektieren. So, was haben wir uns eigentlich bei dieser Transformation gedacht?
Und in diesem Kontext sagst du immer wieder, Organisationen leiden unter vielen Krankheiten, oft unter mehreren gleichzeitig. Das fühlt sich sehr menschlich an. Wie kann man das auf Organisationen übertragen?
Also das war ja vor allen Dingen in einem meiner Bücher mal der Versuch, das auch ein bisschen humorisch mit Augenzwinkern auf so Krankheiten und ihre Symptome und ihre Behandlung zu fokussieren. Und ich komme dabei einmal von der Grundannahme, dass wir ganz viel Dysfunktionales an Routinen und Mustern in unseren Organisationen finden können, aber viel mehr damit beschäftigt sind, Symptome zu fixen, als wirklich mal nach der Ursache zu forschen und dahin zu gehen. Also sag mal, diese ganze Methoden, Lobhudelei, also jetzt probieren wir mal agil und jetzt nehmen wir mal Spotify und jetzt machen wir mal was Leanes und jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, ein neues Strategie, jetzt wird's garantiert, was Erfolgsrezept, ohne wirklich zu dahinter zu gucken und darunter zu gucken, was wollen wir denn eigentlich, was ist unsere intendierte Wirkung? Was sind Wirkungen, die wir auch noch erzeugen? Was machen wir mit denen, die wir gar nicht unbedingt wollten? Bla 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 bla. Und dann eben ruhiger oder irgendwie ein bisschen genauer hinzugucken, was steckt denn strukturell da eigentlich drunter? Weil auch eine meiner Dauerthesen ist, das meiste, was schief läuft, liegt eben nicht in den Menschen verortet, also weil die alle ein bisschen zu doof sind oder zu dumm oder das falsche Persönlichkeitsmodell mitbringen. Das wäre ja auch eine Bankrotterklärung an jede Organisation. Da kann man fragen, wie schlecht habt ihr denn eingestellt in den letzten Jahren, wenn ihr nur widerständige Menschen habt. Sondern da bin ich eben auch davon überzeugt, dass die Struktur, die wir geschaffen haben, also den Kontext, den wir kreiert haben, der steuert im Wesentlichen das Verhalten der Menschen. Und irgendwie steuert es eben dann auch das Denken der Menschen. Also ich gehe da ja mit in dem Flow, den das System mir zur Verfügung stellt. Und da mal hinzugucken und auch zu gucken, was ist bei uns für uns eigentlich dysfunktional, was ist funktional, und wenn es dysfunktional ist, wo an der Struktur können wir denn anfassen, um das zu verändern? Aber ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen vom Weg deiner Frage abgekommen.
Doch, das ist für mich ist das ja genau der Weg, ja, Perspektivenwechsel. Kannst du vielleicht ein paar greifbare Beispiele nennen, um diese Verhältnisse prägen, das Verhalten oder dass das System die Menschen beeinflusst, was vielleicht auch Highlights in deine eigene Beratung und Begleitung von Unternehmen und Organisationen waren?
Also es gibt so rund um das Thema Führung immer wieder, also das ist ja auch eins dieser Dauerthemen, da verkauft man auch gut Bücher mit, glaube ich, wenn man das Rezept für Führung beschreibt oder zu beschreiben versucht. Und das, was ich erlebe in Organisationen, ist, dass regelmäßig ein neues Führungsmodell ausgerufen wird. Also jetzt machen wir alle transaktional oder jetzt machen wir alle empathisch oder jetzt führen wir alle durch Fragen, bla bla bla. Und dann werden die Führungskräfte auf irgendwie sowas Methodisches geschult. Also jetzt lernen sie alle zuhören und jetzt lernen sie alle empathisch sein, wie immer das auch gehen mag. Und dann wird es ausgerollt. Dann sollen also alle Führungskräfte sich genau so verhalten, wie sie es gelernt haben. Und dann ist ja die Hoffnung, dass die Mitarbeitenden alle glücklicher werden oder produktiver werden oder Veränderungen leichter mitgehen. Und da ist so viel Ursache-Wirkung gnadenlos in einen Topf geworfen, was überhaupt nicht zusammengehört. Und der Punkt, der strukturell quasi unmöglich macht, dass das jemals ein Erfolg wird, ist, die Führungskräfte agieren weiterhin genau in der Struktur, in dem System, in dem sie vorher, ich überspitze das mal, in dem sie vorher Command und Control gelebt haben. Und jetzt sollen sie plötzlich ganz anders agieren, aber das Der Kontext ist ja derselbe geblieben. Das heißt, jetzt kriegen sie auf die 12, wenn sie auf einmal anfangen, fürchterlich, empathisch, nett, auf alle Menschen zu achten und vielleicht nicht mehr so sehr auf Ergebnisse und Ziele und sonst wie zu bestehen. Das heißt, die fangen sich eigentlich persönlichen Ärger ein, indem sie sich auf einmal anders verhalten. Und dann werden sie wieder zurückschalten. Also außer sie sind irgendwie suizidal, also organisational suizidal veranlagt, dann tun sie es vielleicht nicht. Und das ist so ein wiederkehrender Punkt, diese ewige Diskussion darum, wir brauchen ein passendes Führungsmodell, damit die Organisation super funktioniert, die Menschen alle glücklich sind. Das ist die falsche Frage.
Sondern, was wäre die richtige Frage?
Die richtige Frage wäre, was tun wir eigentlich wirklich? Also wie ticken wir denn tatsächlich? Und was von dem, was wir irgendwie, was unserer Wertschöpfung im Weg steht, was unseren Transformationen im Weg steht, was davon können wir überhaupt an sowas wie Führung verorten? Also, und dann ist ja immer die Frage, was ist denn für uns eigentlich Führung? Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte vor 2 Wochen einen Workshop, sagen wir mal eher im Verwaltungsbereich, mit einer sehr tradierten Organisation. Und wir haben über Lego-Aufgaben verschiedene Kontexte von komplex und kompliziert und so erarbeitet. Und ich frage dann ganz gerne in dieser Gruppenaufgabe, wie hat denn Führung bei euch stattgefunden? Und ich schmunzel mir dann schon immer ein, weil ich die Antwort kenne, dass die heißt nämlich meistens ja gar nicht. Dann sage ich immer, ach spannend, wenn gar keine Führung da war, woran hättet ihr denn gemerkt, dass es Führung gegeben hat? Und dann kommt standardmäßig, und zwar egal, wie eigentlich agil, reflektiert, transformiert die Organisation so sind, ja, dann hätte es eingegeben, denn eine Ansage macht. Und dann sind wir ruckizucki bei der Idee, was ist denn für uns Führung? Und sie ist, zumindest wenn du es so aus dem Bauch der Menschen rausholst über so kleine Interventionen, ist das fast immer noch überall. Ja, dann gibt's einen, der allen anderen sagt, wie es geht.
Aber Stefanie, wir leben ja zum Beispiel in vielen Turnaround und sagen wir so radikalen Transformationen. Das Umfeld, wo manchmal man wirklich um die Organisation umzukrempeln, auch einen Impuls oben benötigt. Ja, das ist nicht unbedingt jemand, und ich spreche bewusst nicht von Heldenbildern, wie du das immer wieder aufführst, sondern ich rede von den Menschen, die etwas Neues ausprobieren, Mutiges, vielleicht die Organisation ihrem Zweck zuschreiben und sagen, okay, alles andere wird einfach abgeschnitten, soweit es geht. Ja, wie findet man da die Balance zwischen tatsächlichem neuen Impuls, Command, nicht Kontrolle, aber im ersten Schritt Command, so Firefight-Modus und dann tatsächliche nachhaltige Veränderung, die aus Menschen herauskommt?
Das ist natürlich eine gute Frage und eine große Frage, und die ist, also ich kann die zumindest auch nicht mit einer Antwort, die für alle gelten wird, beantworten. Und ich glaube, das ist eine der Königsdisziplinen. Also ich, wenn ich eine Transformation will, wenn ich eine tiefgreifende Veränderung will, und nochmal Klammer auf, das, was wir in, das, was ich in Workshops mit denen an Aufgaben mache, ist natürlich keine, das ist kein Turnaround, also die simulieren kein Turnaround oder ähnliches. Also wenn wir wirklich tiefgreifende Veränderungen der Routinen und Muster wollen, dann brauchen wir jemanden mit formaler Macht, der das tatsächlich will. Also die wohl durchdacht haben, dass es genau dieser Change ist, diese Transformation ist, die zu da und dahin führt, also gute Ideen von Ursache und Wirkung entwickelt haben und welche Intervention in das System es eigentlich braucht, die klar gezogen haben, wann betrachten wir das als erfolgreich, wann betrachten wir das als Misserfolg und brechen es vielleicht ab oder ändern die Intervention, bla 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 bla. Das, was ich dann aber brauche, ist, das auch in die Partizipation der Menschen zu geben. Also die Intention und die Intervention muss aus der formalen Macht kommen und da auch beheimatet sein. Und da muss auch quasi die Erfolgskontrolle oder die Wirkungskontrolle stattfinden. Aber dass die Umsetzung und das Wie und der Diskurs darüber, wie kann das überhaupt gehen? Was brauchen wir denn dazu alles? Was haben wir denn alles zu bedenken? Die muss in der Breite stattfinden. Und deswegen, ich kann die Frage nicht beantworten, wie genau, wo ist da genau der Schnitt, wie, wann, wo, was. Es ist so eine Systemtheoretiker-Antwort, ne? It depends.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch hier die Ambiguenz auszuhalten, weil es ist selten alles nur beim System oder nur bei Menschen. Und es gibt ja eine eindeutige Tendenz, nur ein Rezept hervorzuheben. Und du sagst ja auch, die Tools sind keine Lösungen, sondern Werkzeuge. Und damit muss man einfach auch umgehen. Aber jetzt aus der Perspektive der Veränderung. Du sprichst von der Haltung, die ist extrem wichtig in einer Organisation, in einem Change. Aber wie greift man die Haltung? Wie ändert man die? Wie hält man die auf?
Und auch das ist, zwar auch erstmal wieder eine akademische Antwort, auch das ist eine Frage der Reflexion. Also wir haben ja als Organisation auch kollektive mentale Modelle, also Überzeugungen, Glaubenssätze, das Menschenbild zum Beispiel, was jetzt nicht heißt, dass alle Menschen in einer Organisation dasselbe Menschenbild haben. Aber es gibt so einen Kern an Überzeugungen, die quasi in der Organisation geteilt sind. Also so, die keiner in Frage stellt. So denken wir halt über unsere Kunden. So denken wir halt über unsere Produkte. Und das an die Oberfläche zu holen, ist ein ganz wichtiger Schritt, weil da liegt ja zum Beispiel auch drin, was denken wir denn über Change? Also was Transformation oder Turnaround? Was haben wir uns denn angewöhnt, über die Jahre darüber zu denken? Und wir werden unser Verhalten danach ausrichten. Also auch die kollektiven Überzeugungen zu reflektieren, das ist anstrengend. Also das kostet Energie, gemeinsam zu reflektieren, welche Muster und Routinen folgen wir denn, ist anstrengend, wenn man das nicht gewohnt ist.
Aber wie machen wir das in der Praxis? Jetzt kannst du ein Beispiel nennen, weil das klingt nachvollziehbar, aber wenn ich jetzt sage, wir sollen heute ein bisschen unsere Routinen reflektieren, dann würden mich viele Menschen einfach nur mit einem gewissen Unverständnis ansehen. Wie macht man das?
Also ich mache das, wir machen das über Diskurse, also die geführt sind, also die nicht, also wir machen keinen Sitzkreis mit Klangschale und sagen, so fangt mal an, wir gucken mal, wo das hinführt, sondern die sind sehr geführt. Und wenn es zum Beispiel um das Thema Veränderung geht, um Transformation geht, zu hinterfragen, so, was erzählt ihr euch denn eigentlich in eurer Organisation über Transformation? Was sind so Phrasen, Sätze, Geschichten, die ihr immer wieder hört? Und die Menschen brauchen vielleicht manchmal einen Moment, das irgendwie zu denken, das zu reflektieren. Aber dann kommen wir eben schon mal an so ein paar typische Sätze. Also, keine Ahnung, Transformation kostet immer sau viel Kohle und bringt nichts. Oder eben diese Mehr vom Widerstand der Menschen, die ist ja in meinem Ausschnitt der Welt, die ich sehe, eher in Beraterkreisen beheimatet als tatsächlich in den Organisationen. Aber das wäre eben auch so ein Punkt. Ne? Menschen wollen sich nicht verändern. Die Jüngeren vielleicht noch, die Älteren überhaupt nicht. So, und dann haben wir schon mal so ein Sammelsurium an Überzeugungen. Und dann können wir die Gruppe, die da jetzt zum Beispiel zusammensitzt, mal gucken lassen, was davon haltet ihr tatsächlich für wahr und zu was führt das denn, wenn wir das glauben? Also welche Wirkung hat das? Wie packen wir denn eine Transformation an, wenn wir glauben, die Menschen wollen nie?
Aber das bedeutet, dass man die Glaubenssätze im ersten Schritt herausschält, die in der Organisation zu diesem Gebiet existieren, zum Thema Transformation. Was sind die allgemeingültigen Glaubenssätze und wie geht man denn damit um? Wie trainiert man die Glaubenssätze der Organisation ab?
Ich persönlich glaube nicht, dass man die abtrainieren kann in dem Sinne, aber wir können sie auf ihre Sinnhaftigkeit, auf ihre Passfähigkeit hin überprüfen, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir tatsächlich alle glauben, kein Mensch will sich verändern, da kommen wir auch nicht vorwärts, was können wir denn dann tun? Und das ist ja erstmal auch übersetzen in Handeln. Also wir müssen nicht runter und die Glaubenssätze versuchen zu modellieren, das geht meiner Meinung nach nicht. Aber wir gucken ja im zweiten Schritt immer auch drauf, wie handeln wir denn in Transformation? Also welche Modelle nutzen wir? Welche Methoden? Wie gehen wir das an? Also machen wir ein Transformation Office und eine kleine Gruppe schlauer Menschen, die den anderen jetzt sagt, wie sie was tun sollen. Oder machen wir das partizipativ oder. Und dann können wir eben gucken, okay, wenn wir diesen Widerstandsglauben nicht mehr als unseren Leitglaubenssatz haben wollen, wie müssten wir denn anders handeln, damit das nicht passiert? Es ist eben eher auch eine konkrete Frage nach dem Doing, was immer gespeist wird aus dem, was wir denken, und dann auch mal drüber zu bügeln quasi über so einen Glaubenssatz, zu sagen, wir machen es mal anders, auch wenn wir es eigentlich nicht glauben.
Stefanie, es gibt ja auch einen Glaubenssatz. Solche Initiativen kommen und gehen und wir bleiben bei unseren bestehenden Verhaltensmustern. Kennst du da so einen Satz?
Ja, aber für was ist der gut? Also hilft der
das ist gar nicht. Aber das ist ja das, was ich sehr, sehr häufig erlebe, dass Menschen sagen, da kommen so viele Führungskräfte, die immer mit neuen Säulen durch die Dörfer unterwegs sind. Und da muss man ein wenig abwarten und dann kann man einfach weitermachen wie zuvor. Wie geht man dann mit den, wie schafft man es, die neue Initiative als etwas anderes zu vermarkten im ersten Schritt, weil im ersten Schritt ist das eine Vermarktung, ist ja Story Selling. Und dann, wie bleibt man konsequent dran? Zum Beispiel, du sagst ja, die Kontrolle ist eine Misstrauenserklärung. Ja, und so eine Veränderung muss man vielleicht in gewisser Art und Weise kontrollieren.
Also ich glaube, dass es also mal mindestens zwei wesentliche Schlüssel dafür gibt. Der erste liegt in der Partizipation. Also auch ich kenne die Mitarbeitenden oder auch die Führungskräfte, die sagen, oh, neue Sau im Dorf, komm, das sitzen wir jetzt auch noch aus, das geht vorbei. Das ist aber ganz oft in Kontexten, in denen die Menschen verändert werden sollen. Also die kriegen was vorgesetzt und gesagt, so zack, macht jetzt mal irgendwie anders. Also ohne eine Einbindung der Menschen. Deswegen glaube ich, Partizipation ist ein absoluter Schlüssel. Das, was ich am meisten erlebe in Organisationen, ist gespielte Partizipation. Also wir laden euch alle ein, aber macht's bitte so, wie wir es euch vorgeben. Das machst du halt auch nur ein, zweimal und dann ist auch die Partizipation erstmal platt, also als Konzept. Und der zweite wesentliche Punkt ist Transparenz. Und zwar die Transparenz über den eigentlichen Prozess, die Transparenz darüber, wer in diesem Prozess Entscheidungen trifft, an welcher Stelle, wer was eigentlich für eine Aufgabe hat. Also auch wenn ich die Mitarbeitenden einbinden, müssen die wissen, was ist meine Aufgabe? Darf ich eigentlich alles mitentscheiden oder soll ich zuliefern? Was passiert mit meinen Zulieferungen? Und das muss alles super transparent und nachvollziehbar sein. Und dann haben wir zwei Krankheiten sozusagen quasi erledigt oder gemildert oder gesund gemacht, geheilt sozusagen. Nämlich das Spielen von Partizipation, was eine Qual ist, finde ich, und vollständige Intransparenz.
Unsere Erfahrung zeigt, dass vor allem die gefühlte Fairness extrem wichtig ist und auch diese Transparenz über den Prozess, wie man zu den Entscheidungen kommt, dass die Menschen das als fair empfinden. Ich meine, das ist ein sehr subjektives Gefühl, aber wenn das als unfair empfunden wird, dann ist es egal, wie transparent man ist, dann werden die Menschen in Widerstand gehen.
Da ist die Frage, was ist dann aus deiner Erfahrung manchmal der Punkt der Fairness? Also
ja, zum Beispiel, wenn man eine Veränderung begründet, was der Auslöser für diese Veränderung ist und wo man hin möchte und zu erklären, dass man das nicht zum Spaß macht, weil das jetzt eine neue Mode ist, sondern das ist ein Marktzwang, der uns dazu bringt, hier zu handeln. Und dass die Menschen sagen, okay, das ist mit einem gewissen Leid verbunden, weil manchmal ist eine Veränderung leidvoll, vor allem wenn es um größere Umstrukturierungen geht oder wenn zum Beispiel Sparten nicht mehr performant sein können, weil der Markt sich wandelt. Und wenn man das erläutert und transparent darlegt und sagt, das ist unser Entscheidungsweg, dass die Menschen damit anders umgehen, ob sie das akzeptieren, ist was anderes. Aber die können uns nicht vorwerfen, dass man das nicht sehr fair und offen erklärt hat.
Ja. Genau, also ich kann das immer noch doof finden und ich kann immer noch 1000 Ideen haben, warum das bestimmt die falsche Idee war. Aber das ist, glaube ich, wenn ich Organisation betrachte, ist das nicht der springende Punkt. Also für mich geht es auch nie darum, dass wirklich absolut jeder und jede Einzelne das zu 1000% nachvollziehen kann, das zu 1000% gut findet oder irgendwie total glücklich ist. Und das, ich finde das auch nicht wichtig, darauf zu fokussieren. Es wird immer Menschen geben, die sagen, da ist was Unfaires drin. Aber das allein ist ja schon ein Riesenthema, ne? Also, mir zu fragen, macht das jetzt Sinn, auf Fairness zu fokussieren, die wir sowieso fast nie herstellen können, weil das ja auch zutiefst Subjektives ist. Sondern diese, also wie du es gerade auch formulierst, diese vollständige Transparenz über den Prozess und über das Warum und das Wie und das Wohin und auch das, was vielleicht wehtun wird und dass wir es jetzt aber trotzdem tun. Punkt.
Ich fand bei dir die Aussage sehr, sehr schön. Du sagst, Worthülsen erzeugen Illusionen, nicht Realität.
Ja.
Kannst du das erläutern? Was sind die Worthülsen in diesem Kontext? Und was ist Realität?
Wenn wir beim Thema Transformation sind, gehören ja zu meinen Lieblingsworthülsen sowas, wir werden alle Mitarbeitenden mitnehmen. Wir holen alle da ab, wo sie stehen. Wir leben Wertschätzung. Bei uns steht der Mitarbeitende im Mittelpunkt. Also das ist ja alles, also das sagt ja nichts. Da ist ja nichts, also da nichts Griffiges hinter. Und erzeugt aber so eine Idee von im schlimmsten Fall einer mitarbeitendenzentrierten Organisation. Und das ist eben was, aus meiner Perspektive, was sich Organisationen, also was Schwachsinn ist, weil sie sich es auch gar nicht leisten können. Also wir könnten es doch auch gar nicht stemmen. Wie wollen wir denn mitarbeiterzentriert eine Organisation gestalten? Und ein Punkt, den auch ich immer ganz wichtig finde, ist auch da zu gucken, über was diskutieren wir denn eigentlich gerade? Also welchen Ausschnitt einer Organisation betrachten wir denn? Wenn ich auf eine komplette Organisation gucke, dann muss ich die Befindlichkeiten einzelner ausblenden. Also da passiert ja nichts, wenn ich die alle einblenden würde. Wenn ich auf der Teamebene bin, ist das was anderes, weil es in Teams um Beziehungen geht. Da habe auch ich ganz andere Denkwerkzeuge. So, da geht es ja auch um Teamdynamiken und um Rollenverständnisse und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben auch noch die Personenperspektive, also das eigentliche Ich. Aber das ist auch nochmal ein anderer Ausschnitt. Und ich finde es sehr ratsam für alle, die sich irgendwie mit der Entwicklung von Organisationen beschäftigen, diese drei Ebenen klar voneinander abzugrenzen und klar zu haben, wo die Schnittmengen sind. Also wir haben einen Psychoschnitt zwischen Ich und Team. Wir haben einen Sozioschnitt zwischen Teams und Organisation. Und da sind Übergänge, da gibt's Vermischungen. Aber wir haben am besten Erklärungsmodelle für alle diese drei Ebenen und können die auch ganz gut voneinander trennen. Ansonsten gibt es halt Kuddelmuddel.
Und Stefanie, es gibt ja eine lange anhaltende Diskussion über das Thema, wie die Organisation ausgerichtet werden sollte. Du hast jetzt mitarbeiterzentriert, es gibt kundenzentriert, es gibt shareholderzentriert. Was für Zentrierung ist denn richtig?
Ja, und ich, also wortpingelig, wie ich manchmal so bin, würde ich sagen, ist es Zentrierung oder ist es Fokussierung? Also, weil das eine für mich impliziert, um was bauen wir unsere Organisation drumherum? Und die Frage finde ich, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit, also Prozesse, bla 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 bla, um extern referenzierte Probleme zu lösen, also um Wertschöpfung zu generieren, um die Probleme unserer Kunden zu lösen, für die, die bereit sind, uns Geld zu zahlen. Und die baue ich nicht um meine Mitarbeitenden. Also das gibt einen anderen Fokus und das können sich die wenigsten Organisationen, glaube ich, leisten, wenn sie denn wollten.
Du sprichst auch vom Zweck einer Organisation, diese Wertschöpfung zu erzeugen. Wenn du mit den Organisationen arbeitest, mit den Menschen und die Frage stellen würdest, was ist der Zweck eurer Organisation? Können Sie sich die Leute das erklären und relativ klar und einheitlich eine Antwort geben?
Das kommt drauf an. Also die wenigsten, ich glaube, das ist immer noch eine recht kleine Gruppe, die das irgendwie soweit auch reflektiert oder tiefer gelegt haben. Die meisten Menschen, und an bösartigen Tagen würde ich sagen, es hängt davon ab, wie viele BWLer in der Runde sitzen, die sagen natürlich, ja, Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Und das ist ja auch nicht komplett von der Hand zu weisen. Also Organisationen, oder Unternehmen, die überhaupt kein Geld verdienen, gibt es irgendwann auch nicht mehr. Aber das ist nicht der eigentliche Zweck, sondern das entsteht daraus, dass wir extern referenzierte Probleme lösen. Schwierig wird diese Diskussion manchmal bei nicht direkt wertschöpfenden Bereichen, also die eben innerhalb der Organisation zuliefern. Für die ist es oft viel schwerer zu greifen, weil sie nicht direkt quasi mit dem Markt interagieren. Auch da kann man ja die Frage stellen, warum ist das so organisiert? Warum kann man das nicht anders gestalten? Aber die wird es halt immer geben. Das ist ja auch keine Neuigkeit. Wenn man das einmal irgendwie miteinander überlegt und durchdenkt, dass selbst auch die nicht direkt wertschöpfenden Bereiche dafür da sind, um für andere Bereiche quasi Wertschöpfung zu betreiben, dann ist das mit dem extern referenzierten Problem relativ schnell auch relativ einfach. Also der Punkt ist, und da gehe ich halt auch so mit den Systemdynamikern, die immer sagen, wenn du ein System alleine lässt, dann macht das halt, dann entwickelt das seine Eigenzwecke, die vielleicht extern überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und das ist eben auch was ich oft beobachte. Also the purpose of a system is what it does. Das heißt, eigentlich braucht man ja nur beobachten gehen, um rauszufinden, was ist denn der Zweck dieses Bereichs oder dieses Projektes oder dieser Organisation. Und das hat manchmal erstmal nur zweitrangig mit irgendwelcher Wertschöpfung oder Kunden oder Markt zu tun, weil da hat sich halt niemand drum gekümmert, diesen Bereich quasi daraufhin zu fokussieren. Und dann machen die irgendwas. Also Hauptsache viele Trainings für ihre Führungskräfte oder viele Coachings für ihre Führungskräfte oder viele neue Ideen für irgendeine Produktherstellung, die vielleicht aber gar nicht notwendig wären. Und dann finde ich es eben wichtig, auch sich da selbst zu beobachten, welchen Zweck erfüllen wir denn gerade tatsächlich und welchen Zweck sollten wir denn eigentlich erfüllen? Und das wieder zu korrigieren, zu sagen, wir hören mal auf mit der Beschäftigung, wir gehen mal zurück zur tatsächlichen Arbeit.
Und ich fand bei dir die Aussage sehr spannend, Zombie-Prozesse leben davon, dass niemand fragt, ob sie noch gebraucht werden.
Ja.
Ja. Wie identifiziert sie man? Durch Beobachtung, durch Nachfragen, weil ein Zombie-Prozess wird sich selbst nicht eliminieren. Das ist ein Grundsatz der Bürokratieabbau. Bürokratie baut sich selbst nicht ab. Wie identifiziert man das von der Seite, von der Spiellinien.
Also ich stimme dir total zu, dass die heben ja nicht eines Tages die Hand und sagen, ich bin übrigens ein Zombie-Prozess, können wir mich mal auflösen. Das ist völlig klar. Es ist ein Argument für externe Beratung, also externe Beobachtung, die überhaupt erstmal an die Oberfläche zu holen. Die andere Möglichkeit besteht schon darin, wenn eine Organisation Reflexion auch ganz gut geübt hat, sich selber quasi mal den Spiegel vorzuhalten und so der eigene konstruktive Störenfried zu werden und zu sagen, also wenn ich bei uns externe Beraterin wäre, dann würde ich mal sagen, das, was wir hier bei diesem Prozess oder in diesem Bereich so und so tun, ist völlig über. Brauchen wir nicht. Und der Punkt dabei ist, dann ist das Identifizieren dieser Prozesse oder das Auffinden der Unsinnigkeit gar nicht mal so schwierig. Der erste Schritt, der schwierige ist, dass der Bereich, die Organisation sich erlaubt, das denken zu dürfen. Und das ist eben der Punkt, der erstmal irgendwie da sein muss oder geübt sein muss.
Du sagst ja, Organisationen brauchen kein neues Organigramm, sondern ein neues Denken.
Ja.
Und das klingt super spannend, Stephanie, aber wie erzeugt man ein neues Denken?
Über die Zeit. Also auch da kann es, auch das ist so eine, manchmal wurmt mich das ja selber, ne, dass das so viele irgendwie akademische Antworten sind und keine Rezepte. So, schluck das, nimm das, spül mit 3 Glas Wasser nach und dann habt ihr alle das richtige Mindset für irgendwas. Der Punkt ist eigentlich, braucht es, um ein anderes Denken irgendwie zu etablieren, es braucht erstmal ein Problem. Also es braucht ein Problem, dass wir verdammt nochmal mit unseren üblichen Methodiken und Angängen nicht lösen können. Also es ist leider so, dass das der beste Moment entsteht unter anderem in einer echten Krise. Also nicht in der Krise, sondern quasi direkt danach. Also für mich sind Krisen ja Entscheidungspunkte und keine ewig währenden Zustände. Also irgendwas haut uns echt aus den Schuhen. Uns bricht seit Quartalen der Umsatz weg. Jetzt sind wir fast bei null. Alle Kunden rennen weg. Sowas in der Art. Und natürlich ist es dann umso schwieriger, irgendwie sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, dann lass uns mal gucken, was wir hier eigentlich so tun. Aber das wäre der Moment zu erkennen, welchen mentalen Modellen, welchen Gedanken, an welchen Prozessen oder Methoden halten wir fest, ohne noch drüber nachzudenken. Also der Punkt, anzufangen, über all das nachzudenken, worüber wir nicht nachdenken, weil müssen wir nicht. Ist ja so. Kennen wir ja.
In diesem Kontext, was ist Unternehmenskultur, Stephanie? Das ist ja auch so ein nebulöser Begriff. Wie würdest du eine Unternehmenskultur beschreiben und wie würdest du die in der Realität und in der Praxis erkennen?
Also für mich ist es ganz kurz formuliert die Summe aller Muster und Routinen, also aller goldenen Regeln, aller Mustern und Routinen, denen die Menschen in einer Organisation folgen. Also das, was sich stetig wiederholt. Zum Beispiel.
Aber es sind nicht die Prozessbeschreibungen und nicht das, was in der Wand hängt.
Genau, also das tatsächliche Handeln, das tatsächliche Verhalten in Konversation und im Handeln. Also zum Beispiel habe ich einer meiner lieben Kunden, die sind super, nur noch autonome Teams, super selbstorganisiert, alles sehr modern. Du kannst in alle, was weiß ich, wie viele die haben, über 50 autonome Teams, du kannst, glaube ich, in wirklich jedes dieser Teams gehen und du wirst feststellen, wenn du mit ihnen arbeitest, dass die niemals sowas wie eine Auseinandersetzung haben. Die streiten nicht. Harmonie ist die oberste goldene Regel. Und das ist halt ein Teil der Kultur, also keine Auseinandersetzung. Wir müssen alles im Konsens und wir müssen immer in der Harmonie bleiben.
Ist das günstig?
Das ist total dysfunktional. Also ist ja aber auch logisch, ne? Wie wollen wir irgendwas weiterentwickeln? Also das kennen wir auch von uns selber, ne? Wenn ich niemals innere Konflikte hätte, dann gäbe es auch niemals Momente von Weiterentwicklung oder von Klarheit oder von, ach, okay. Wenn ich mir immer nur sage, komm, nee, ist alles gut, wir machen alles so weiter. Und das, was dann nämlich tatsächlich eine der Wirkungen ist, dass das alles subkutan stattfindet. Das heißt, da gibt es viel mehr Moralappelle, da gibt es viel mehr sowas wie emotionale Erpressung, weil es nicht offen reguliert wird, sondern sich dann eben verschiebt auf andere Ebenen. Ich halte das für mehr als dysfunktional.
Stefan, ja, das ist ja wunderbar beschrieben, dass unser Harmoniebedürfnis und steuert. Jetzt wirklich bei dieser Arbeit mit diesen autonomen Teams, man sagt, wir wollen konstruktive Reibung, kreative Reibung hineinbringen, weil Konfliktscheu ist ja Stillstand in gewisser Art und Weise, weil du alles hinterfragen musst und dadurch etwas Neues erzeugen kannst. Aber wie endest du das? Wie durchbricht man diese Kulturmuster?
Also in diesem Fall zum Beispiel gar nicht. Also im Moment gar nicht. Weil
ist es nicht möglich oder nie gewünscht?
Es wäre, also auf der Kosmetikebene ist es gewünscht. Ja, das sagen natürlich ganz viele, also wir müssten auch mal streiten, aber sie müssen halt nicht. Also dem Unternehmen geht es so gut, also auch wirtschaftlich, die haben einfach kein Problem, 0,0. Und es gibt einfach kein Problem, das irgendeinen Zusammenhang damit hat. Also die müssen nichts aushandeln, die können eigentlich einfach so weitermachen wie bisher. Und weil es keine Notwendigkeit gibt, gibt es auch nicht genug Anstoß. Also da ist nichts, was so stark resoniert, dass dieses System oder die ersten Teams oder wer auch immer anfangen wird, sagen, okay, jetzt müssen wir mal. Müssen die nicht. Und wenn sie nicht müssen, machen sie so weiter wie bisher.
Weil wir so harmonisch sind, sind wir so erfolgreich.
Also den Glaubenssatz habe ich da noch nicht gehört. Aber die stetige Bekräftigung dessen. Ja, Harmonie ist uns ganz, ganz wichtig.
Ja. Okay. Was ist deren Geheimnis? Jetzt ohne die Branche oder Unternehmen zu nennen, aber dass sie autonom in kleinen Einheiten agieren, oder haben sie ein super Produkt, das einfach im Markt extrem etabliert ist und sich auch ein Patent für die nächsten 25 Jahre?
Die haben eine
Jahre.
Abhängigkeit zu einem Mutterunternehmen. Also die hängen am Tropf sozusagen.
Okay, also das heißt, dann war erfolgreich, wie definiert, weil sie im Markt super auftreten oder weil sie einfach von der Mutter so abhängig sind, dass das egal ist, wie gut sie performen?
Ich glaube, dass die Definition von Erfolg nie völlig, also wirklich klar war und dass die sich einfach so ein bisschen im Wandel der Zeit wandelt. Also die wird mal umgehängt, weil ja der Erfolg so extern nicht zu greifen ist, also was sie trotzdem versuchen, finden sie interne Referenzen für Erfolg. Also wir haben jetzt so und so viel autonome Teams oder wir haben jetzt so und so viel Produkte zum Thema XYZ oder wir waren auf so und so viel Konferenzen, aber das sind eben sehr intern referenzierte Erfolgskriterien, wenn man so will.
Stefanie, wie ist das für dich, mit solchen Teams zu arbeiten, wo man gar keine Wirkung entfalten kann? Persönlich?
Ja, das ist, also meistens geht das ja auch nur eine Zeit lang gut. Ich gehe natürlich, egal zu welchem Kunden oder Unternehmen, mit einem Mandat, dass ich nicht komme, um den Status quo zu bestätigen. Ich komme immer als Störenfried. Da nicken erstmal alle entsprechenden, die mich finanzieren, die mein Honorar zahlen, die nicken erstmal, ja, wir wollen gestört werden, ja, wir möchten den Spiegel vorgehalten werden, ja, wir wollen konstruktiv irritiert, sagen ja immer erstmal, ja, wir müssten mal streiten, genau. So, wenn ich das dann tue, kann das manchmal schnell, manchmal weniger schnell eben auch kippen in, wollten wir doch nicht. Wir möchten, lass uns in Ruhe in unserer Harmoniesuppe schwimmen. Wir finden das hier ganz kuschelig und wir brauchen nicht und deshalb wollen wir auch nicht. Oder es gibt eben wirklich mit solchen Teams wird das schwierig, die an der Stelle zu stören. Da braucht es andere Stellen, wo es eben leichter ist, was zu verändern. Mit anderen Teams, die das auch besser aushalten wollen oder einfach glauben, dass sie das müssen, gibt das eben auch sehr viel Reibung und sehr viel Auseinandersetzung. Und ich muss immer damit leben, dass die mich zwischendurch total doof finden und dass ich sie nerve. Und was aber nicht schlimm ist, weil es hier einfach einen Prozess anstoßen soll, bei dem die miteinander gute neue Verabredungen treffen. Also ihre Muster und Routinen zum Teil neu verabreden und damit einfach irgendwie wertschöpfender sind oder schneller oder besser oder weiß der Henker was.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ein anderes Thema, Thema Macht. Macht ist selten ein Problem, Ihr Missbrauch schon. Wie stehst du zum Thema Hierarchie?
Also für mich ist Macht und Hierarchie sind zwei Paar Schuhe und Hierarchie hat nicht immer sofort was mit ganz viel Macht zu tun. Und also ich habe Macht zum Beispiel ist ein Thema, da kann man, glaube ich, im Verlauf meiner Bücher ganz gut nachverfolgen, dass sich auch mein Denken dazu irgendwie verbreitert hat oder vertieft hat oder beides. Also es gibt ja in Systemen, in egal welchen biologischen, sozialen, es gibt immer eine Hierarchie. Immer. Also es passiert nichts, auch in der Natur nicht, ohne eine Hierarchie. Da finde ich es wichtig, das vielleicht als Gedanken mal zu betrachten für eine Organisation, dass eine Hierarchie eigentlich nur dazu da ist, dass die höhere Ebene der unteren Ebene dient. Also wenn wir das mal denken, heißt das ja, die Geschäftsführung, die Vorstände, die Führungskräfte sind dazu da, allen in den Ebenen darunter die Bedingungen zu schaffen, in denen sie dann bestmöglich wirken können. Auf der Kosmetikebene nicken alle dazu und sagen, ja, machen wir. Im echten Leben stimmt das natürlich nicht. Wir machen auch ganz viel anderes, was gar nicht so hilfreich ist. Und der zweite Punkt ist, dass Macht eben überhaupt nicht an formale Rollen gekoppelt ist. Also auch das ist ja was, was wir beobachten können, dass machtvoll oft Menschen sind, die haben Zugang zu bestimmten Wissen oder zu bestimmten anderen Menschen, die haben bestimmte Kontakte, die haben bestimmte Ressourcen und die können sich oder setzen sich eben auch einfach zu bestimmten Themen oder Ideen oder in Situationen durch, was nicht immer Machtmissbrauch bedeutet, sondern andere Menschen folgen ihnen, die sagen, okay, ich habe keine Idee, aber ich sehe jemanden mit Ideen und da gehe ich jetzt hinterher. Für mich ist das Thema mittlerweile viel breiter und ich habe unter anderem ja einen Lieblingsphilosophen, den Michel Foucault, der sich ganz viel mit Macht beschäftigt hat über die Dekaden, also den Machtdiskurs in der Gesellschaft. Und wenn ich dem, also ich darüber könnte ich jetzt stundenlang reden, ich versuche mal einen kurzen Satz dazu zu verfassen, der nämlich sagt, die Machtinstrumente sind völlig subtil geworden. Wir haben ja keinen Aufseher mehr, der also in unseren Büros steht und irgendwie die Zeit misst, die du brauchst, um dein Konzept zu schreiben und dann sagt, jetzt mach mal ein bisschen schneller. Das heißt, diese ganzen Machtinstrumente von Kontrolle und von Normierung, worum es im Eigentlichen geht, um uns alle produktiv zu halten, also Normierung und Kontrolle übernehmen wir alle mittlerweile selbst. Und ich finde den Gedanken super spannend, wenn wir mal auf unsere ganzen New Work Methodiken und Instrumente gucken. Ja, wir haben unsere Kanban Boards, wir haben Microsoft Teams, wir haben Slack, überall ist immer, also in vielen Orten zu sehen, wer wann was wie mit wem genau tut. Das kontrollieren wir auch noch alles selber. Also wir messen ja auch, keine Ahnung, wie der letzte Sprint, wie viel hat denn reingepasst, wie können wir das beim nächsten Mal optimieren. Und wir optimieren uns alle. Das heißt, wir machen noch mehr Zertifikate und weisen nach, dass wir jetzt auch Scrum Master können oder dass wir jetzt auch an der Drehmaschine XYZ besonders gut sind und sammeln lauter Beweise dafür, dass wir super in die Norm passen, also dass wir Normalmaß haben. Und das ist so das Wechselspiel, wo wir als Mitarbeitende in unseren Teams uns einfach selber perfektionieren in Selbstkontrolle, in immer mehr produktiv sein und in normiert sein. Also bei allem Gelaber über Individualität sind wir ja schon in Organisationen ziemliche Schafe. Ne? Also wir folgen der Herde und sehen, da gibt es selten wirklich Schwarzes zwischen, sind alle weiß. Und das finde ich auch mal wichtig zu reflektieren, welche Instrumente nutzen wir und was haben die mit, also was haben die mit Macht zu tun? Wozu, welche Wirkung erzeugen die eigentlich?
Foucault, wenn ich mich nicht irre, hat eine sehr, sehr negative Auslegung der Macht und als Beherrschungsinstrument und Herrschaft einzelne, was kann man ja, Hierarchien über die anderen, das, sei das systemischer Rassismus oder der war ja sehr politisch aufgeladen in seiner Auslegung. Mhm. Und ob das wirklich in heutiger Zeit immer wieder zutrifft, ich kann nicht einschätzen, weil wenn ich das beobachte, auch meistens bilden sich die Hierarchie nicht nur auf Dominanz abgestellt oder auf Kraft, sondern häufig auf Kompetenz. Deswegen haben wir in heutiger Zeit sehr viel mehr Kompetenzhierarchien als Dominanzhierarchien. Und das widerspricht dem Foucault.
Also ich, das erlebe ich auch. Es ist viel mehr, geht viel mehr um Kompetenz als um Dominanz. Und so wie ich Foucault verstehe, und der lässt ja sehr viel Interpretationsspielraum, ne, hat der eine total neutrale Definition von Macht. Also der sagt, die ist weder gut noch ist die schlecht. Sie ist einfach und sie ist nicht an einzelne Menschen gebunden, sondern sie passiert quasi zwischen den Menschen. Also jeder ist gleichzeitig eine Person, die Macht ausüben kann und auf die Macht ausgeübt wird. Das, was ich dabei einfach so spannend finde, ist das Subtile der Machtinstrumente. Also dass wir das gar nicht mehr reflektieren, dass wir uns völlig transparent und durchsichtig und trackbar machen und das super finden.
Ja, das ist ja wie, wir haben gar keine Regelung für die Urlaubstage. Jeder darf sie so viele nehmen, wie er sich wünscht. Und dann stellt man fest, man nimmt weniger, als man bei einer klaren Regelung hätte genommen.
Ja, das ist, ja, und dass das eben auch ein Machtinstrument ist, ne? Dass, wo keiner mehr da steht, der dominant sagt, du hast aber nur 10 Tage Urlaub, lass das bleiben. Sondern das ist eben das Subtile, ne? Das normiert uns unfassbar. Und ich glaube, dass das, wenn wir dann doch mal auf die einzelnen Menschen gucken, dass das auch den Druck auf jeden einzelnen Menschen erhöht. Also so ein Stress von, ich muss dauernd gucken, bin ich richtig, bin ich falsch, passe ich in die Norm, bin ich produktiv genug, muss ich noch mehr machen? Und das, also da könnte man sicherlich auch Zusammenhänge zu, keine Ahnung, Burnout raten und Frust herstellen.
Vielleicht, was Organisationen häufig frustriert, das, was wir hören, das ist Silos-Denken. Es sind zu viele Silos, man bekämpft einander. Wie ist deine Beobachtung? Kann man Silos vermeiden oder ist das einfach eine ganz normale Spannung, die eine Organisation auszuhalten hat?
Beides. Also sobald eine Organisation, das sind ja die meisten, sich funktional aufstellt, hast du Silos. Also dann hast du eben, keine Ahnung, das Marketing und die IT und die Produktion und die Verwaltung von mir aus auch noch. Und ich glaube, dass das eine Riesenherausforderung ist, über die Silos hinaus in einer wirklich guten, funktionalen Zusammenarbeit zu bleiben. Das braucht ein unglaubliches Maß an Konversation, an Aushandeln, an immer wieder Nachschärfen. Und in den meisten Organisationen, glaube ich, kann man ganz viel Silo abbauen. Also da kann man eben mal gucken, wie kann ich zum Beispiel in autonomen Teams das, was vorher in Silos organisiert war, übertragen in die einzelnen Teams und es quasi dezentralisieren an Aufgaben und an Funktionen. Was aber auch noch einen Aushandlungsprozess braucht. Also der Punkt ist halt, wenn wir Organisation sagen, dann meinen wir ja immer, ganz viele Menschen werden, also arbeiten zusammen und das muss irgendwie organisiert sein. Also da muss es quasi einen Rahmen, eine Schale für geben. Und egal, welche Schale wir wählen, wir haben ein hohes Maß an Aushandlungsprozessen und an Kommunikation und an Komplexität, was wir damit erzeugen. Was in meiner Erfahrung überhaupt nicht gut funktioniert, ist in Organisationen, die schon seit Jahren darüber reden, dass sie ihr Silo-Denken mal abschaffen müssen, siloübergreifend gute Zusammenarbeit herzustellen. Weil wir halten ja auch damit, dass wir sagen, oh, die Silos, die sind so schlecht und die Silos und ach du hier, aber wir haben ja die Silos. Jetzt müssen wir trotzdem mal, das funktioniert nicht. Also es führt zum Erhalt des Silo-Denkens eher als zum Überwinden.
Und mit der Reaktanz vielleicht zur Verstärkung sogar, ja.
Oder vielleicht zur Verstärkung, genau.
Stefanie, wir haben jetzt über sehr, sehr viele Punkte gesprochen, was die Organisation und Organisationsveränderungen ausmachen. Gibt es spontan, intuitiv eine Botschaft, die wir jetzt nicht angesprochen haben, die dir aber sehr am Herzen liegt?
Ja, die ist auch nicht brandneu, aber es ist so mit einer der, ist mit der Kern, der unten drunter liegt, ist, ich würde mir wünschen, dass die Organisationen viel mehr ihre Systeme, also ihre Strukturen verändern, als an den Menschen rumzudoktern. Also ich bin für ein sofortiges Ende der Mindset-Debatte.
Aber das ist ja wirklich klar, zuerst das System zu hinterfragen und dann die Menschen. Aber kann man das tatsächlich konsequent durchziehen? Es gibt ja auch eine Passung. An das System passen nicht alle Menschen.
Ja.
Und wie findest du da die Balance? Wie stellst du fest, ob der Mensch dann zum System und zum Zweck der Organisation passt?
Ich glaube, dass das die Menschen selber feststellen. Und ich weiß gar nicht, ob ich prädestiniert bin oder die Schlechteste dafür, diese Frage zu beantworten. Weil ich, ich bin ja auch unter anderem selbstständig und Unternehmerin, weil ich in die klassischen Systeme so schwer reingepasst habe und sie dann eben auch einfach verlassen habe, wenn ich gemerkt habe, ich drehe mich hier im Kreis, das nervt mich nur, ich habe das Gefühl, hier geht nichts, dann gehe ich eben, also dann gehe ich raus aus dem System. Und vielleicht ist der Punkt, dass und das ist ja auch, glaube ich, ein sehr kulturelles Thema, aber eher ein gesellschaftskulturelles Thema, dass so ein bisschen die Idee vorherrscht, ich bin jetzt in irgendeiner Firma, also ich bin in einer Organisation und das muss jetzt aber auch gut werden. Und wenn das nicht gut ist, dann quengel ich rum, also ich überspitze das mal, dann quengel ich rum und dann soll auch irgendwer das jetzt mal gut machen. Nee, warum? Also vielleicht ist da auch ein bisschen mehr Konsequenz an manchen Stellen ratsam zu sagen, wenn es dir nicht passt, dann leave it. Ja, und ich weiß, da gibt es 1000 Gründe, warum man nie wieder ein Unternehmen verlassen kann, aber das ist Quark, also kann man.
Einverstanden. Stefan, ich habe dir versprochen, zum Abschluss des Gesprächs 3 Fragen zu stellen, die würde ich gerne auch jetzt loswerden, weil mich deine Meinung auch in diesem Kontext sehr interessiert. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark beeinflusst hat?
Viele. Spontan fällt mir natürlich Heinz von Förster ein. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ja.
Zweite Frage. Was würdest du PSMS der 20-jährige Stephanie als Ratschlag schicken? 160 Zeichen.
Das ist eine gemeine Frage.
Die Weisheit verpflichtet, Stephanie.
Der 20-Jährige, da muss ich mir überlegen, wo war ich denn da eigentlich ungefähr? Mitten im Studium. Ich würde mir, glaube ich, raten, lass das mit der Informatik, steig um auf Philosophie.
Cool. Dann die dritte philosophische Frage, Stephanie, als Hobbyphilosophin vielleicht kannst du das sehr präzise beantworten. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist, darauf aufzupassen, dass ich möglichst mehr oder neue Wahlmöglichkeiten für die Menschen um mich rum und die nach uns kommen, schaffe, als einfach nur eine gute Zeit zu haben.
Schön. Ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch, lieber Stephanie. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich, dich bei unserer Transformationskonferenz zu sehen.
Ja.
Bis bald.
Bis dahin eine gute Zeit.
Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.